Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues Lernen, der Podcast, und heute mal mit einem ganz knallharten Thema, nämlich Kontrolle. Aber nicht irgendeine Kontrolle, sondern es geht um Wirksamkeitskontrolle, und ehrlich gesagt klingt das alles uncharmant, als es am Ende ist. Es geht nämlich darum, dass wir nicht eine Kontrolle um der Kontrolle wegen machen, sondern darum, Lernfortschritt bei Mitarbeitenden zu sehen, sie auf ihrer Entwicklungsreise zu unterstützen und einfach mehr Blick dafür zu haben, wo sie stehen, was es noch braucht, wohin sie sich entwickeln können.
Ja, und der Gast, den wir dazu heute eingeladen haben, kommt eben aus der Praxis und hat da aus seinen verschiedenen beruflichen Stationen Erfahrungen mitgebracht, wie man mit Wirksamkeitskontrolle umgehen kann, und auch, um so ein bisschen zu spoilern, festgestellt, dass, wenn man es ganz ausufernd mit einem großen Instrumentarium macht, das vielleicht oft nicht der richtige Weg ist, sondern dass es eben auch einfacher gehen kann. Ja, und wer es ist? Sebastian Laubach. Er ist HR Specialist People and Organization Development bei einem Satellitenhersteller.
Eine Wirksamkeitskontrolle ergibt in meinen Augen so oder so nur dann Sinn, wenn sie nicht Selbstzweck ist. Ergo, wenn sie nicht gemacht wird, weil jemand sagt, sie muss gemacht werden. Viel einfacher wäre es eigentlich, wenn man das Interesse bei den entsprechenden Menschen dafür weckt, dass Wirksamkeitskontrolle einfach seine Berechtigung hat. Warum ist Wirksamkeitskontrolle wichtig und was macht sie effizient? Wenn ich selber das schaffe, das bei den Menschen zu implementieren, die daran beteiligt sind, sprich den Führungskräften, die in meinen Augen sogar noch primär zu sagen, Wirksamkeitskontrolle machst du nicht, weil es irgendwo in einer Zertifizierung drinsteht, dass man es machen muss, oder weil, wenn wir in den Bereich Arbeitsschutz gehen, es auch vorgeschrieben ist für Unternehmer, dann haben wir halt einfach den Punkt, wenn ich den Leuten das vermitteln kann, es ist nicht nur, weil du es machen musst, sondern du hast selber ein Interesse dran, weil das macht dich nachher am Ende erfolgreich und skaliert aufs ganze Unternehmen, auf deine Abteilung oder auch auf dein Team.
Und wie das alles konkret geht, damit Wirksamkeitskontrolle nicht nur als Selbstzweck eingeführt und durchgeführt wird, das erklärt er uns jetzt mal noch genauer, auch anhand von Beispielen. Insofern reden wir nicht mehr viel und sagen ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo und guten Morgen, darf man noch sagen. Wir dürfen ja dazu sagen, dass wir heute am Vormittag wieder aufzeichnen. Heute ist unser Gast Sebastian Laubach. Einen schönen guten Morgen, schön, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Morgen und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich.
Wir haben eben schon gesagt, wir hören die Flieger nicht, aber du sitzt heute in Bremen, bist uns remote zugeschaltet, direkt am Bremer Flughafen sogar. Wir sitzen wie immer hier in unserem Podcast-Studio. Normalerweise erzählen wir eigentlich nicht so viel dazu, woher wir jetzt genau einen Gast kennen. Aber bei dir ist die Entstehungsgeschichte ja schon wichtig für den Einstieg sozusagen, um in unser Thema heute reinzukommen. Denn unser Kolumnist, Professor Axel Koch, hat dich erwähnt in einer Kolumne, in unserer Lerntransfer-Kolumne, die auf hvd Personal läuft, und hat deine, ja, kann man sagen, Geschichte dazu erzählt, wie du einmal, zugespitzt gesagt, mit einer profunden Wirksamkeitskontrolle fürs Lernen im Unternehmen gescheitert bist. Jetzt können das die Hörenden nicht sehen. Ich übertrage das mal kurz. Du schüttelst so leicht mit dem Kopf. Du darfst das jetzt erstmal erläutern gerne, damit alle abgeholt sind, auch die, die Kolumne vielleicht nicht gelesen haben. Was genau war denn da los? Was hast du für eine Wirksamkeitskontrolle aufgestellt? Und warum würdest du dem nicht zustimmen, wenn ich sage, du bist gescheitert damit?
Nun, der Gedanke, oder warum ich gerade mit dem Kopf geschüttelt ist, ist natürlich die Frage, was bedeutet scheitern? Und ich würde sagen, gescheitert in der Form bin ich nicht. Aber nochmal zwei Schritte zurück mit dem Professor Axel Koch. Ich habe ihn kennengelernt auf einem Symposium der Wirtschaftspsychologen an meiner Fachhochschule damals in Heide. Und irgendwie hat er sowieso zwischen uns geweibt, sein Nett. Und so sind wir immer über die Zeit in Touch geblieben. Und dann hat es sich zugetragen, dass ich nach einem Arbeitgeberwechsel in die Lebensmittelbranche vor die Herausforderung gestellt wurde, eben einen Prozess der Wirksamkeitskontrolle zu entwickeln, zu entwerfen und eben im Unternehmen zu implementieren. So, und das Modell, was wir dann da aufgebaut haben, das System, und was ich federführend aufgesetzt habe, ich sag mal frisch aus dem Wirtschaftspsychologiestudium kommen, beladen mit all den Modellen, die man da halt kennenlernt, und den Gottvater der Evaluation, den Kirkpatrick anbieten, da habe ich mich da so ins frische Werk gemacht Und das Ganze wurde dann, weil es irgendwie sinnig und unstimmig erschien, auch eingereicht beim Bund der Personalmanager und dort hat sich auch als Bestpreis ausgezeichnet. Und da hatte ich mich mit Axel Koch drüber unterhalten und sagte, ey, cool, er macht ja eine Transferstärke, zeig mir her das Ding. Und er war da also auch total von fasziniert. Warum wir gerade von Scheitern gesprochen haben, ist, ich bin ja in der Herangehensweise gewillt gewesen, das, was ich echt jüngst im Studium also gelernt habe, und Modell super, das setzen wir so um. Jetzt kann man kurz noch in Betracht ziehen, dass ich vorher bei der Bundeswehr als Soldat war und da sind viele Dinge eben einfach, das ist so, da wird so gemacht, weil das steht so in der Vorschrift, im Lehrbuch, also setzen wir das so um. Und das funktioniert bei der Bundeswehr halt unheimlich gut. Aber im Zivilleben irgendwie habe ich mir da eine platte Nase geholt. Das war nämlich genau der Punkt, wo die verschiedenen Einzelelemente, wenn das interessant ist, kann ich es vielleicht ein bisschen weiter ausführen, die einzelnen Elemente in der Vorstellung, dass wir das jetzt so umsetzen wollen bei entsprechenden Entscheidungsträgern, ich sage mal, ein Stirnrunzeln herbeigeführt hat. Und nicht zuletzt der CFO die ganze Geschichte nachher mich so sehr hat einkondensieren lassen, dass wir einfach nur noch an die Grenze des Minimum Notwendigen, aber immer noch vertretbar angekommen sind, weil er gesagt hat, wo ist denn der Mehrwert? Der hat nämlich an den verschiedenen Einzelbausteinen, die ich da aufgestellt hatte, vorgerechnet, Pi mal Daumen natürlich, was das in etwa an Arbeitsstunden mal Durchschnittslohn kostet. Dann gesagt, das ist Luxus, das sparen wir uns, das machen wir nicht. Und da haute dann das erste Mal die Realität auf die von mir sehr überschwinglich und freudig aufgearbeitete Lehrbuchaussagen und Modelle, die ich kennengelernt hatte und so in der Praxis umsetzen wollte. Und das war natürlich das Scheitern dessen, was ich angesetzt habe. Nichtsdestotrotz haben wir mit dieser einkondensierten Variante, die Wirksamkeitskontrolle selbstverständlich auch in dem Unternehmen umgesetzt, deswegen letzten Endes gescheitert nicht, aber ja, es gab einen Dämpfer.
Mit dem umfassenden Modell sozusagen zunächst gescheitert, aber es ist ja immer nur ein Scheitern, wenn man nicht daraus lernt. Ich glaube, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ich würde dich erst noch einmal bitten, so grob uns zu erklären, eben wirklich, welche Bausteine du denn da am Anfang drin hattest, wo dann der CFO gesagt hast, viel zu großer Aufwand.
Na, also stufenweise, wenn wir uns so ein bisschen an dem Kirkpatrick-Modell langhangeln, dann geht die ganze Geschichte ja von unten los mit der Zufriedenheit des Teilnehmers an einer Weiterbildungsmaßnahme. Wie hat es mir gefallen? Wie war das Hotel? Wie war die Location? Wie waren die Trainer drauf? War das Essen super? Keine Ahnung.
Wichtige Frage. Da steigt Julia immer ein beim Essen. Also die klassischen Happy Sheets, die man da abnutzen will.
Der klassische Happy Sheet, so, das ist Level 1. Level 2 sind dann die sogenannten Resultate. Also hat jemand Zeugnisse, hat jemand Prüfungen bestanden. Und die Frage der Wirksamkeitskontrolle geht ja eben auf das Level 3, sprich das Umsetzen des Erlernten in die Praxis. So. Und da wollten wir zunächst erstmal hin. Die ganze Geschichte kann man nachher im Level 4 dann auch noch in Auswirkungen des Umsetzens betrachten. Und Phillips und Schirmer haben das Kirkpatrick-Modell noch im 5. Level erweitert. Da geht es dann um den Return of Education, also wie viel Geld habe ich in die entsprechenden Entwicklungsmaßnahmen reingesteckt. Und die Auswirkungen, die ich im Level 4 dann erfassen würde, wie machen die sich nachher einfach monetär bewertbar? So, so ist das grundsätzliche Modell. Und mein Ansatz war halt einfach, dass ich sage, wir fangen mal einen Schritt vorher an und sagen, wenn wir schon in einem Unternehmen Ressourcen aufbringen, sprich Zeit, Geld für die Weiterbildung, die Opportunitätskosten des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, die an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnimmt, dann sollte man die Sache eben geordnet angehen. Und hier war in meinem Modell eben der Ansatz, dass ich als allererstes sage, es wird ein Bedarf festgestellt, damit geguckt, wie kann man den am besten bedienen und möglichst lateral zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Und beide sollten sich dann einig darüber sein, was ist denn das Ziel? Also wirklich ganz konkret, Lernziel taxonomisch ausgedrückt, was soll der, diejenige nachher, wie gut, in welchem Umfang können, was soll erreicht werden? Und das vorher festzulegen, bevor ich überhaupt rangehe, ich schicke jetzt jemanden zur Maßnahme, den Teil, dann meine ganzen Kram mit dem Happy Sheet und alles, was wir hatten, um dann nachher auch den Abgleich zu machen, nach der Teilnahme an der Maßnahme und dem Happy Sheet, wieder zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, was von dem, was wir wollten, dass du gelernt hast, Thema Resultate, Level 2, hast du denn nun auch wirklich gelernt, ist dran gekommen? Vielleicht habe ich gesagt, muss hier, nehmen wir mal hier Microsoft Office, ja, also wurde es losgeschickt für Word, für PowerPoint, für Excel und kommst dann wieder, so war der Plan, kommst dann wieder und sagst, ja, Word und PowerPoint haben wir gemacht, aber Excel sind wir nicht mehr zugekommen. Ja, okay, dann kann ich darauf natürlich nicht aufbauen, aber einfach diesen Abgleich nachher hinsichtlich der vorher vereinbarten Lernziele auch schon zu machen. Das Ding haben sie komplett gekippt. Das wurde komplett, also wirklich auch mit Formular, mit Ausfüllen und was vereinbart und nachher nochmal drüber schauen, damit man es auch messbar machen kann. Hurra. Nee, too much. Wollen wir nicht. Also wenn ich feststelle, da braucht jemanden, so in die Tüte gesprochen, wenn wir feststellen, da braucht jemand einen Office-Kurs, ja, dann schicke ich den zum Office-Kurs. Klammer auf, der wird ja schon lernen und die Anbieter werden sich auch schon was dabei gedacht haben, wie sie ihre Kurse machen. So, also diese systemische Vor- und Nachbereitung dessen, was soll gelernt werden und erfassen, was wurde gelernt, die wurde komplett ausgedampft. Ist nicht mehr, findet nicht statt. Happy Sheet hat man mir abgenommen, kannte auch jeder, wollten wir natürlich auch haben, um eben Anbieter vergleichbar zu machen. Sind die Maßnahmen grundsätzlich gut? Ist das die Qualität, die unsere Teilnehmenden brauchen? Den Level 2, den überspringt man in aller Regel so oder so in der Bewertung, weil die Leute kommen mit einer Teilnahmezertifikat wieder und dafür, dass haben sie ihre Tests, ihre Noten gemacht. Das kann man im Einzelfall, wenn es darum geht, dass jemand irgendwo wirklich einen Studienabschluss gefördert kriegen soll oder so, kann man natürlich die Noten einzeln auch noch erfassen, aber am Ende erzählt er das Ergebnis. So, und dann, was auch wieder genommen wurde, oder was sich dann anschließt, ist ja die Phase des Transfers, wo man derjenige, der teilgenommen hat, die Möglichkeit gibt, das, was erlernt wurde, auch wirklich in der Praxis einzusetzen, anzuwenden. Und auch dort hatte ich zur Vorbesprechung dieser Transferphase im Prinzip genau das Gespräch, was hast du gelernt und dann im gleichen Bogen und was möchte ich jetzt in der Zukunft in der Transferphase auch in der Praxis gezielt beobachten, dass du es umsetzt. Auch das wurde nochmal weggecancelt. Sondern es wurde gesagt, na, dann sollen die Leute doch halt einfach Transfer leisten und am Ende wird geguckt, was wurde geleistet. Also ohne eine fixe Vereinbarung. Und das wurde auch weggecancelt. Wir haben zwar formal die Elemente eben sagen, ich nehme an der Weiterbildung teil. Es gab ein Happy Sheet und nachher wurde dann auch nach Ende der Maßnahme Transferzeit nochmal aufgerufen zu gucken, inwiefern wurde die ganze Geschichte jetzt in die Praxis umgesetzt. Aber das ist dann geblieben von einer Menge mehr Instrumente, die ich da beigetragen hat.
Jetzt hast du ja eben, haben wir vorhin schon gesagt, einerseits gesagt, du bist in dem Sinne nicht gescheitert, weil ein Teil des Ganzen wurde ja eben in der Wirksamkeitskontrolle dann auch wirklich aufgegriffen. Andererseits ist ja eben die Frage, wir befinden uns ja hier in dem Feld zwischen Effektivität und Effizienz und dem CFO war das Ganze eben nicht effizient genug. Inwiefern hast du denn daraus etwas über die Effizienz bei der Personalentwicklung gelernt oder was waren deine Rückschlüsse daraus?
Man muss wissen, das war mein vorheriger Arbeitgeber in der Lebensmittelbranche. Und wenn ich jetzt Lebensmittelbranche sage, ich glaube, ich ist bekannt, wenn man nicht irgendwelche Luxusprodukte in der Lebensmittelbranche herstellt, wo große Margen gemacht werden, das ist ja nicht so Champagner oder Kaviar oder so ein Gedöns, sondern eben Durchschnittsprodukte. Und in dem Bereich war ich zu dem Zeitpunkt auch tätig. Da ist Marge sowieso schon mal schwierig. In der Nutshell, die Mittel sind einfach begrenzt, die zur Verfügung stehen. Wenn man nicht für sein Unternehmen verinnerlicht hat, dass Weiterbildung, Personalentwicklung einfach eine Wettbewerbsnotwendigkeit ist, um Bestand zu sein, in vielerlei Hinsicht. Der Gottvater, der Betriebswirtschaftslehrer, der Wöhr, sagt ja auch, in Kompetenz- und Wettbewerbsvorsprung gegenüber deinen Mitbewerbern kannst du am ehesten nur durch qualifizierte, motivierte Mitarbeiter erreichen. Weil alle anderen Ressourcen, die früher mal Ausschlag geben, waren Produktionsfaktoren, Boden, Rohstoffe, bla bla bla, das ist mittlerweile durch unsere globale Vernetzung weltweit verfügbar. Also kannst du dich nur da so positionieren. Und zwar nicht nur, damit du selber diese Qualifikation, Fähigkeiten hast, die du brauchst, um am Wettbewerb erfolgreich zu sein, sondern andersrum auch. Heutzutage beim Fachkräfteengpass, den wir verspüren im War for Talents, auch attraktiv gegenüber den Arbeitnehmenden zu sein, die sich bei dir bewerben. Also auch eine Frage des Employer Brandings zu sagen, ich kann Weiterentwicklung geordnet anbieten. Aber zurück zum eigentlichen Gedanke. Die Lehre, die ich hatte, und das war wirklich für mich auch noch ein Mindchange, wie gesagt, nochmal aus der Bundeswehr kommen, die Bundeswehr mit Aufgaben, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, eine nationale und politische Souveränität abzudecken. Machen wir uns nichts vor, das ist ein Luxusgut und da bezahlt man den Preis, was es kostet. Da ist die Denkweise bei der Bundeswehr, nein, Denkweise würde ich nicht sagen, aber da ist es halt schon so, dass man da eher aus dem Vollen schöpfen kann. Während man in der wirtschaftlichen Situation die Zahlen einfach eine Rolle spielen. Häufig haben Abteilungen wie Personalentwicklung einfach ein Budget, wo sie auch vorher forecasten müssen, was brauche ich, welche Maßnahmen wollen wir anbieten, was kostet das, Pi mal Daumen. Und mit dem Budget müssen sie dann haushalten. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Entweder du schaffst es super, super, super effizient zu sein, das Budget nicht auszuschöpfen, ja, dann rate mal, kriegst du es ja halt auch weniger, weil du hast es ja mit weniger geschafft. Betriebswirtschaftlich total der richtige Gedanke. Oder andererseits hast du dein Budget, schöpfst es aus und versuchst möglichst den größten, ja, möglichst größten Erfolg daraus zu erzielen, was du hast. Und das ist eben das, was mir da sehr, sehr präsent geworden ist, dass halt einfach in unserer Wirtschaft, wo es nicht um Luxus geht, wo es egal, ich mach's einfach, weil ich es kann, weil ich das Geld habe, weil ich Elon Musk heiße und es ist mir egal, ich baue halt selber Raketen und fliege damit in Orbit, weil es kann. Sondern wenn man wirklich wirtschaften muss, dem Lebensmittelunternehmen, in dem ich war, muss man dazu wissen, auch noch genossenschaftlich organisiert. Das heißt, da hängen dann halt auch einfach Shareholder Values dran. Das sind Leute dran, die haben Genossenschaftsanteile und müssen damit dann letzten Endes auch irgendwie ihre Schnitte machen. So, und das schwebt wie so ein Demokles-Schwert dann über allem. Das ist aus dieser Effizienzgedanke, den kannst du in der Personalentwicklung einfach nicht beiseite drängen. Und zwei Ansätze, entweder ich nehme die Mittel, die ich habe und versuche das meistmögliche daraus zu machen, oder ich überlege mir, was muss ich erreichen und wie kriege ich es am günstigsten gelöst. Günstig übertragen im Sinne auf Zeit, auf Geld, auf Arbeitskraft, wie auch immer, ne?
Ich glaube, da sind sich die meisten einig, was du jetzt am Ende gesagt hast. Man kann nur mit dem haushalten, was man hat. Und dass dieser Effizienzgedanke immer eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch einfach ein Fakt, weil Unternehmen wirtschaften müssen. Und trotzdem auf der anderen Seite können wir sicher auch festhalten, dass Personalentwicklung, Weiterbildung, Wirksamkeitskontrollen wichtig sind. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, beides mal zusammenzubringen, welche Stellschrauben siehst du denn, wie man solche Weiterbildungsangebote oder Wirksamkeitskontrollen denn effizient gestalten kann. Also, dass man nicht sagt, wir lassen es einfach ganz weg, weil es überhaupt nicht geht, weil es sich für uns scheinbar nicht lohnt, sondern wir möchten mit dem, was wir haben, das Bestmögliche rausholen. Was gibt es da an Möglichkeiten? Wo kann man drehen?
Fangen wir mal, es ist fast ein bisschen paradox, dass ich an dem Ende anfange, aber ich glaube, es klärt sich dann gleich auf. Fangen wir bei meinem Immateriellen an. Eine Wirksamkeitskontrolle ergibt in meinen Augen so oder so nur dann Sinn, wenn sie nicht Selbstzweck ist. Ergo, wenn sie nicht gemacht wird, weil jemand sagt, sie muss gemacht werden. Viel einfacher wäre es eigentlich, wenn man das Interesse bei den entsprechenden Menschen dafür weckt, dass Wirksamkeitskontrolle einfach seine Berechtigung hat. Und wir tun das tagtäglich, tun wir alle das so oder so auch als Privatperson. Diese Wirksamkeitskontrolle, ich habe einen gewissen Bedarf, nennen wir mal Hunger. Ja, den stelle ich fest, den kann ich messen. Ich habe starken Hunger, ich habe weniger starken Hunger, kann man so skalieren, da kommt gerade Wirtschaftspsychologin mir wieder durch.
Julia grinst schon wieder mit dem Thema.
Wir haben ja gerade über Frühstück gesprochen. Ich stelle diesen Bedarf fest, dann überlege ich mir Maßnahmen, wie ich diesen Bedarf decken kann. Also ich gehe dann zu meinem Einzelhändler des Vertrauens, spaziere dann da rein und fange dann an, noch ein bisschen zu spezifizieren. Ja? Also ich habe zwar Hunger, aber Appetit spielt auch eine Rolle. Worauf habe ich? Also ich versuche genau die maßgeschneiderte Maßnahme für meinen Bedarf zu finden. Und dann setze ich die Maßnahme um. Also ich hole dann meine geliebte Dose Ravioli, setze mich nach Hause, packe die in die Mikrowelle und schaufel das Zeug in mich rein. Und am Ende ist das natürlich, wenn ich Nahrung zu mir nehme und vorher Hunger hatte, irgendwie was völlig Natürliches, dass ich feststelle, oh cool, ich habe keinen Hunger mehr. Also selten geht jemand von uns hin und sagt, ich habe gegessen, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Ist sich dem nicht bewusst, sondern dieses Gefühl des Hungers entfällt eben einfach. So, das ist natürlich bei so Dingen, die wir tagtäglich tun, liegt das auf der Hand, dass das natürlich so läuft. Aber im Endeffekt steckt ja genau das dahinter. Ich stelle fest, ich hatte vorher ein Bedürfnis, einen Bedarf, und den habe ich gedeckt und dieser Bedarf ist eben jetzt weg. Zu welchem Outcome auch immer. Wenn ich das Ganze jetzt eben auf Weiterbildungsmaßnahmen übertrage, dann haben wir natürlich verschiedene Zugpferde, die so Weiterbildung, Entwicklung einfach auch notwendig machen. Das sind eben marktspezifische Anforderungen, das sind Qualifikationen, die gefragt sind, die wir plötzlich brauchen. Also nehmen wir mal gerade dieser Tage aktuell das Thema, ich nenne es mal Drohnenkompetenz. Ja, wir wissen alle, wie ich da gerade gedanklich drauf komme, aber Drohnen sind gerade in den Medien sehr, sehr weit verbreitet. Und das fängt halt bei Basics an. Was ist überhaupt eine Drohne? Wie funktioniert eine Drohne? Und geht danach in den tiefen Weiten dazu, wie steuert man sowas? Wie kann man die Steuerung unmöglich machen? All diese Fragestellungen, die in diesem Themenbereich drin sind. Und wenn man in einem Marktsegment tätig ist, was eventuell hier Gewinnabsichten erzielt, also ich möchte hier Marktanteile haben, ich möchte da in dem Feld tätig werden, weil ich sehe, dass man da auch wirtschaften kann, und erfolgreich sein kann, dann muss ich auch die entsprechenden Qualifikationen mitbringen. Also ich habe hier eine Notwendigkeit und muss mir dann überlegen, wie ich die bediene. Und wenn ich das nicht tue, dann machen das andere. Und dann habe ich halt am Markt das Nachsehen. Also ich komme wieder auf Wöhe zurück, der sagt, du brauchst halt qualifizierte Mitarbeitende, damit kriegst du den Wettbewerbsvorteil. Ja, und da komm ich eben hin, wenn ich sage, warum ist Wirksamkeitskontrolle wichtig und was macht sie effizient? Wenn ich selber das schaffe, das bei den Menschen zu implementieren, die daran beteiligt sind, sprich den Führungskräften, die in meinen Augen sogar noch primär zu sagen, Wirksamkeitskontrolle machst du nicht, weil es irgendwo in einer Zertifizierung drinsteht, dass man es machen muss oder weil, wenn wir in den Bereich Arbeitsschutz gehen, es auch vorgeschrieben ist für Unternehmer, also nicht nur die Unterweisung durchzuführen, sondern zu gucken, dass die Leute sich eben auch an die Regeln halten, das zu kontrollieren, ist explizit damit drin erwähnt. Dann haben wir halt einfach den Punkt, wenn ich den Leuten das vermitteln kann, es ist nicht nur, weil du es machen musst, sondern du hast selber ein Interesse dran, weil das macht dich nachher am Ende erfolgreich und skaliert aufs ganze Unternehmen, auf deine Abteilung oder auch auf dein Team. Wenn wir immer in dem Abgleich bleiben, was haben wir uns vorgenommen, was uns gelungen, ein bisschen auch reflektieren, was ist uns gut gelungen, was ist nicht gut gelungen, woran hat es gehapert, ist das immer hilfreich, voranzukommen. Und das in sich selber ja, aufzunehmen, entbehrt dann am Ende sogar eigentlich der Notwendigkeit, es vorzuschreiben, dass Wirksamkeitskontrolle gemacht werden muss, sondern eher, dass man sagt, ich will es gemacht haben, damit ich erfolgreich bin.
Also wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf, dann sind es einerseits Notwendigkeiten von außen, die den Markt bewegen, ein Bewusstsein innerhalb der Organisation, der Mitarbeiter, dass es eben eine Normalität wird und ein großer Hebel eben auch über die Führungskräfte, die da ein Bewusstsein schaffen können und damit dann auch die Maßnahmen umsetzen. Gibt es denn noch weitere, die sozusagen als Handwerkszeug, als Tool da sein können, um das Ganze effizienter zu gestalten? Also ich habe natürlich eine große Sache im Kopf, die gerade auch alle bewegt, das ist künstliche Intelligenz, Technologie. Wie viel Kraft siehst du denn in neuen Technologien, um solche Wirksamkeitskontrollen effizienter zu gestalten?
Also die Technologie kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein. In meinem Fall haben wir das in meinem Vorgängerunternehmen, wo ich tätig war und auch in diesem, knallhart umgesetzt, digitalisiert in Form, dass wir entsprechende Prozesse in unseren Lernmanagement-Plattformen drin haben, implementiert haben, sie stellenweise von dem Anbieter selbst, der die Lernmanagementsysteme zur Verfügung stellt, schon vorgedacht waren, sodass du sie eigentlich nur noch benutzen musst. So, und kurz auf den Gedanken AI zurückzukommen, ich glaube, dass solche Technologien wie AI uns sicherlich vorwärts bringen können, wenn die Menschen, die diese AI benutzen, wissen, was sie da tun. Also es ist auch wieder auch eine Form der Wirksamkeitskontrolle. Wenn ich eine AI mit Prompts fütter, da muss ich ja schon irgendwo eine Idee haben, was das Ergebnis sein kann, damit ich dem Ergebnis nicht blind vertraue, sondern sage, das ist genau, das geht. Also ich wusste noch nicht, dass es so aussieht am Ende, aber das Produkt an und für sich ist das, was ich mir versprochen habe. Und das halte ich in der praktischen Anwendung von der Wirksamkeitskontrolle nachher doch irgendwie unmittelbar für schwierig, wenn es darum geht, wenn ich jetzt an mein Modell zurückdenke, dass ich als Führungskraft sage, ja, ich möchte irgendwie mal ausformulieren, dass Herr Laubach irgendwie in Microsoft Office besser werden muss. Kannst du, liebe AI, mir das mal als ein taxonomisch korrektes Lernziel formulieren? No, kein Problem. Das wird wunderbar funktionieren. Aber die Methodik dann, wie ich da rangehe, die, glaube ich, ist für die Einzelfälle, wo Wirksamkeitskontrolle stattfinden muss, nachher irgendwo individuell anzupassen. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, für unsere Pflichtschulungen, die Pflichtunterweisung, zu denen wir halt auch gesetzlich verpflichtet sind, erreichen mich auch heute immer noch Nachfragen von Führungskräften, die sagen, ja, wieso muss ich da eine Wirksamkeitskontrolle machen? Die müssen doch sowieso zum Staplerkurs, Kranbedienungskurs jedes Jahr. Warum muss ich das? Naja. Und da merkt man dann schon, dass dieses Verständnis nicht dafür da ist, dass es nicht darum geht, dass sie diese Wirksamkeitskontrolle machen sollen, weil sie sie machen sollen, sondern die Wirksamkeitskontrolle ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass du als Führungskraft in deinem Verantwortungsbereich dich regelmäßig davon überzeugst, dass wenn die Leute irgendwelche tonnenschweren Sachen durch die Halle kranen, dass sie eben ihren blöden Helm aufhaben, weil das verhindert Arbeitsunfälle oder dass niemand unter schwebenden Lasten durchrennt oder. So, und dann eben die Frage nach der Gestaltung. Da kann ich jetzt natürlich einen riesen Fragebogen aufmachen, wo ich sage, hast du beobachtet, dass der immer seinen Helm auf hat? Hast du beobachtet, dass der immer dafür sorgt, dass keiner unter der schwebenden Last ist? Hast du beobachtet, dass die Einschaltsicherung mal ausgeschaltet ist, wenn der Unterwiese-Krambediener nicht mehr da ist? Das kann ich jetzt alles als Einzelfragen ausformulieren. Wäre aber, glaube ich, way too much. Man kann die Frage auch umdrehen und sagen, hast du irgendwas beobachtet, was dich darauf schließen lässt, dass er sich nicht an die ganzen Bestimmungen und Richtlinien hält? Und die Frage kann man mit Ja und Nein beantworten. Und wenn er sie mit Nö, ich habe nichts dergleichen beantwortet, ist dieses Thema auch durch, weil es impliziert ja trotz alledem in dieser Aussage, dieser Frage, die bei uns digital wirklich so abgebildet ist, wo er einfach sagt, ich habe keine Indikatoren dafür, dass dieser Mensch sich nicht an die Regeln hält, ist eigentlich alles gesagt und impliziert an die Führungskraft, naja, du beantwortest das mit Ja oder Nein, also muss das, was dahinter steckt, auch richtig sein. Ergo, du hast dir irgendwie ein Überbild davon, einen Überblick darüber verschafft. Und wie du das dann tust, liebe Führungskraft, das ist wieder völlig selbst und dir überlassen. Und also vielleicht, das war jetzt Nachsatz. Und das führt eben dazu, dass ich sage, man muss da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn es um die Wirksamkeitskontrolle, um die Ausgestaltung geht, sondern eher den Ansatz, dass es notwendig ist und dass es eigentlich eine Führungsaufgabe ist.
Und da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen dranbleiben jetzt, denn wir haben in unserem Podcast die Rubrik ganz konkret und du hast uns eigentlich eben schon einen richtig schönen Hack, möchte ich sagen, genannt. Also wie man beim Arbeitsschutz eben die Wirkungskontrolle einfach, dass man die Frage andersherum stellt, verkürzen, vereinfachen, effizienter gestalten kann. Kannst du uns denn da mal mitnehmen, wie man das dann vielleicht auch bei einer Wirkungskontrolle hinkriegt, die jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so offen, wo man so offensichtliche Dinge abfragen kann, wie hat jemand den Helm benutzt oder hat er eben nicht benutzt oder siehst du irgendeine Gefahrenquelle sozusagen? Hast du uns da auch irgendwie so einen kleinen Hack oder vielleicht sogar mehrere, wie man da eine Wirkungskontrolle ja effizient gestalten kann?
Ganz konkret.
Der Weg geht über die Führungskräfte und das ist nicht konzeptionell festhaltbar. Also das könnten wir aus unserem Personalentwicklungselfenbeinturm für unser Riesenunternehmen mit all den verschiedenen spezifischen Fachabteilungen an verschiedenen Standorten könnten wir gar nicht realisieren oder vorgeben. Dafür kennen wir die individuellen Situationen vor Ort einfach gar nicht. Was wir tun können, ist in unserer Führungskräfte-Nachwuchsausbildung diesen Gedanken einfach zu implementieren. Das tun wir zum Teil auch. Es gibt bei uns tatsächlich ein Modul, wo alle Führungskräfte, die nicht als Führungskraft-Quereinsteiger kommen und schon Führungsvorerfahrungen haben, sondern bei uns, ich sag mal, Eigengewächse sind, rein müssen. Das heißt halt, die Führungskraft als Personalentwickler. Das ist ein Bestandteil eines weiteren Sammelsurums, was eben neuen Führung heißt. Und da wird eben auch der Aspekt der Personalentwicklung den Führungskräften vermittelt. Und ein Mini-Baustein daran ist eben auch der Gedanke der Wirksamkeitskontrolle. Und dass man sich hier als Führungskraft natürlich selber fragen kann und darf, insbesondere wenn es um komplexere, nicht wiederkehrende Unterweisungen und Pflichtschulungen aus der Arbeitssicherheit oder vergleichbar geht, sondern eben wirklich Entwicklungsmaßnahmen, die auch aus dem individuellen mitarbeitenden Dialog hervorgehen, sich dann auch schon zu fragen, was wir am Ende erreicht haben. Und das kann jede Führungskraft im Prinzip für sich selber festmachen und sollte tun, nicht nachher auch. Da wird man in unserem Fall systemisch zu aufgefordert, zu sagen, Mensch, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin war doch auf Maßnahme XYZ, jetzt sind 120 Tage vergangen. Wie schätzt du denn den Umfang dessen ein, was in die Praxis umgesetzt wurde? Und es ist bei uns tatsächlich, sind es zwei Fragen. Die eine Frage ist eben, in welchem Umfang wurde das umgesetzt? Mit ganz einfach geratet, sodass es also ohne lange Skalenerklärung jeder verstehen kann, von überhaupt nicht bis hin zu in vollem Umfang. In der Mitte teilweise, die Vierer-Ausprägung ist dann zum weitesten Teilen. Und die Zweiausprägung ist dann halt eben ja, nur anfänglich. So, da kann im Prinzip jede Führungskraft skaliert auf das, worüber man redet, sich sehr schnell drin wiederfinden. Und bei der zweiten Frage, die in dem Kontext gestellt wird, werden halt einfach die typischen Transfervariablen, da leuchten wahrscheinlich vom Axel Koch immer wieder die Augen, leuchtet. Also hatte ich Zeit, hatte ich keine Zeit, hatte ich Gelegenheit, hatte ich keine Gelegenheit, standen mir die Mittel zur Verfügung, standen mir nicht die Mittel zur Verfügung. Also gar nicht mal mit dem Anspruch, dass die Wirksamkeitskontrolle in dem Sinne unheimlich positives Ergebnis hervorbringt, sondern eher zu sagen, ich gucke mir auch an, was diesen Lernerfolg, das Umsetzen in die Praxis begünstigt oder eben behindert hat. Ja. Und wir haben sogar eine extra Option, dann kriege ich hin und wieder auch einen Rückfragen zu, das steht einmal drin, dass eine Umsetzung der erlernten Dinge in die Praxis aus ethischen Gründen gar nicht gewünscht war. Zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Unterweisung, ja, oder eine Brandschutzhelfer-Unterweisung. Das sind so Dinge, wo wir sagen, da wollen wir bitte keinen Praxistransfer. Und das ist auch gut so. Damit wurde nämlich die Wirksamkeitskontrolle prinzipiell durchgeführt und es wurde auch bewertet. Zum Glück hatten wir keine Gelegenheit, Erste-Hilfemaßnahmen anwenden zu müssen. Deswegen konnte ich das auch nicht beobachten, aber das ist auch gut und richtig so.
Wenn du das so beschreibst, dass dann auch ausgewertet wird, was vielleicht den Transfer begünstigt oder erschwert hat, heißt ja im Umkehrschluss, dass es dann sozusagen eine Bewertung sowohl von Seiten der Führungskraft geben muss, nämlich irgendwelche Veränderungen war im Arbeitsverhalten meiner Mitarbeitenden, aber auch von Seiten der oder des Mitarbeitenden selbst, der dann bewertet, was eben geholfen hat oder was es schwierig gemacht hat. Heißt, es muss da immer einen Dialog geben und eine Auswertung auf beiden Seiten?
Nö.
Warum denn nicht?
Auch hier wieder. Wir skalieren das bitte. Der Gedanke, den wir natürlich und ich auch im tiefsten Inneren, das heißt irgendwie auch mit den Unternehmen, denen ich gearbeitet habe, gar nicht zu tun, sondern eher mit meinem Ethos als Wirtschaftspsychologe, wo ich sage, natürlich halte ich den Dialog über Weiterbildungsmaßnahmen für sinnvoll und richtig, gerade mit dieser Sinnhaftigkeit, Sinn zu stiften. Warum machen wir das überhaupt? Ja? Und dann nachher auch den bestätigen Abgleich zu machen, dass das, was erlernt wurde in die Praxis, umgesetzt wurde, dass es auch gesehen wird, dass es umgesetzt wird. Das ist ja auch eine Form der Würdigung der Anstrengung von Mitarbeitenden. So, und das können wir sicherlich nicht aber explizit hundertprozentig so auf jede Maßnahme übertragen. Also es ergibt auch gerade unter Effizienzgesichtspunkten gar keinen Sinn, das zu tun. Ja, wenn ich jetzt also davon rede, dass ich jemanden wirklich vorschlage für ein Talententwicklungsprogramm, weil ich festgestellt habe, als Führungskraft halte von der Person unheimlich viel, steuere das ein, hast ein Talententwicklungsprogramm, was vielleicht auch über mehrere Monate begleitend zum normalen Arbeiten dazugeht, extra Einsatz, Privatzeit rein und, und. Ich denke, dass so eine Maßnahme sicherlich verdient hätte, dass wenn wir über den Lerntransfer, klammern wir an dieser Stelle mal die Vokabel Wirksamkeitskontrolle aus, weil die klingt so hart, sondern einfach zu gucken, dass das, was wir uns vorher versprochen haben, nachher in der Realität auch passiert. Ja, und ich vielleicht eins meiner besten Pferdchen im Stall, aus meinem Stall, meiner Abteilung auch entlasse, damit es eben irgendwo anders im Unternehmen seine Wirkung für das Unternehmen noch besser entfalten kann, als wie es bei mir noch im Stall stand. Da, glaube ich, ist es aus vielerlei Gesichtspunkten sehr, sehr wichtig, das zu tun. Wenn wir jetzt aber über kleine, wiederkehrende Maßnahmen, und da bin ich dann halt wieder bei den Gedanken von dem CFO von damals, von meinem vorherigen Unternehmen, natürlich ist es richtig, dass die Leute jedes Jahr ihre Unterweisung kriegen müssen, wenn sie Kranbediener sind oder Staplerfahrer oder wie auch immer. Aber dann muss ich natürlich nicht einen 30-Minuten-Termin machen und fragen, inwiefern hast du denn jetzt die Regelung gesetzt? Nein. Und das, denke ich, ist genau die Antwort auf diese Frage gerade. Nö, ich muss auch nicht den Mitarbeiter fragen, inwiefern das ist. Muss ich nicht. Ich kann das tun und sollte das auch da tun, wo es erforderlich ist. Aber das muss man dann eben von Maßnahme zu Maßnahme skalieren. Und so handhaben wir das bei uns im Unternehmen derzeit auch, dass wir eben sagen, für die, ich nenne das jetzt einfach mal Hochkarat-Weiterentwicklungsmaßnahmen, da legen wir den Finger hin und stellen eben etwas komplexere Fragen, digital gestützt, die Führungskraft dazu anregen, diese Fragen eben auch selber für sich zu beantworten, mit den Teilnehmenden zu diskutieren, zu besprechen. Und für die eher einfachen Maßnahmen wie Pflichtunterweisung, die wir durchzuführen haben, es eben bei meiner vorhin vorgestellten einfachen Frage zu lassen, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass der Mitarbeiter die Regularien und Richtlinien nicht einhält? Nö, danke, Thema durch.
Das führt mich jetzt allerdings zu der Frage, eine Wirkungskontrolle sollten wir ja deswegen machen, um zu schauen, hat es denn jetzt was gebracht? Wenn ich nun das abgefragt habe und merke, es hat nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe. Was ist denn dann jetzt dann die anschließende Konsequenz daraus? Also du hast eben schon gesagt, die Führungskraft sollte das natürlich mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auch besprechen, wie er oder sie das sieht. Aber was schließt sich dann an diesen Prozess an? Also die Wirkungskontrolle ist ein Stück weit automatisiert, indem die Führungskraft diese Fragen kriegt. Gibt es danach denn dann auch wieder einen automatisierten Prozess, dass man dann nochmal sagen kann, gut, dann müssen wir dieses Thema nochmal intensivieren oder gibt es dann Hilfestellung, wie man es denn besser in den Arbeitsalltag transferieren kann, das Gelernte?
Auf diese Oder-Frage würde ich gerne mit Ja beantworten, weil alle vorhandenen Optionen, die du da gerade genannt hast, sind ja eben genau vollständig richtig. Und wenn man so ein bisschen in der Personalentwicklungstheorie unterwegs ist, strategische Personalentwicklung von dem Kreislauf der Personalentwicklung, also es gibt Unternehmensziele, daraus richten sich dann eben entsprechende Maßnahmen ab, die zu tun sind, daraus Qualifikations- und Trainingsmaßnahmen, die zu tun sind, dann werden die getan, dann wird getrackt, ist das durchgeführt worden, da findet die Wirksamkeitskontrolle statt und dann fängt der Kreis wieder von vorne an. Und diesen Kreis, den kann ich natürlich von unternehmensweit, strategischer Ebene bis runter auf den einzelnen Mitarbeiter mit seiner Führungskraft runter skalieren. Und genau das findet da statt. Denn was wir jetzt nicht tun, und das ist auch interessant, in Auditsituationen wird diese Frage von Auditoren auch gerne mal gestellt. Ja, aber was ist, wenn das nicht ist? Dann haben wir es festgestellt, dass sie nicht wirksam war. Und diese Erkenntnis, dass ich festgestellt habe, dass es nicht wirksam war, wird mich wieder zu weiteren Entscheidungen bringen, zu sagen, was müssen wir daraufhin tun? Aber dafür muss ja auch eine Neubewertung der Ausgangssituation stattgenommen werden. Also wenn ich gerade dieses Beispiel hatte mit, ich war zum Microsoft Office Kurs und Excel war vorgesehen, Excel ist aber nicht drangekommen, sondern nur Word und PowerPoint. Ja, dann ist ja klar, was ist die Neubewertung? So Word und PowerPoint kann ich abverlangen, eine Transfersituation, in der Transferphase habe ich geguckt, super, Laubachgang, Clicky.de, Präsentation zusammenschrauben und schafft es hier auch, sag ich mal, ein selbstgesteuertes Inhaltsverzeichnis Word anzulegen, super. Excel kann ich ihn nicht abverlangen, weil hat er nicht gelernt. So, dann weiß ich aber, worauf ich in der Neubewertung der Situation für eine folgende Weiterentwicklung dann meinen Schwerpunkt lege, sondern nämlich nur noch Excel und lasse Word und PowerPoint weg, weil das kannte er ja schon. Und das kann ich im großen Maßstab genauso tun wie im kleinen Maßstab. Aber sinnvoll ist natürlich die Erkenntnis, ob nur auf strategischer Ebene oder im individuellen Einzelfall, inwiefern sich diese Wirkung, die ich mir versprochen hatte, auch entfaltet hat. Und das tun wir auf Top-Level-Ebene. Wir haben natürlich das Zugriff auf die Datenbasis aller Beantwortungen haben, können wir natürlich aus dem Personalentwicklungsbereich die, ich sag mal, tausender Stapel übereinander legen und dann da entsprechende Häufungen analysieren, gegebenenfalls mit Anbietern korrelieren lassen, wobei Anbieter und nachher Wirksamkeitsentfaltung natürlich kaum noch in Korrelation steht, aber zumindest auch Transferhemmnisse im tausender Stapel analysieren und sagen, wenn die Leute immer sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, wenn das am meisten genannt ist, ist es natürlich gut, dass wir diesen Input nehmen und in unsere Nachwuchsführungskräfteausbildung wieder implementieren und sagen, und am meisten hören wir halt von den Leuten, wenn es um Transfer geht, sie haben keine Zeit dafür, weil sie mit einem anderen. Und wenn du das bist, jetzt rekursiv wieder auf die Ressourcenknappheit, Effizienz, die ich habe, wenn ich die Leute auf eine Maßnahme schicke, und nicht sicherstelle, dass sie nachher die Zeit haben, weil diese Erkenntnis kann ich ja gewinnen, das, aus den Daten. Oder selber in meinem individuellen Fall, jetzt habe ich schon 5 Leute irgendwo hingeschickt und die sind in der Situation der Nachbesprechung mit mir als Führungskraft, wie alle zum Schluss gekommen sind, ich habe keine Zeit dafür. Dann weiß ich, bei der nächsten sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich Zeit dafür einräume. Und das tun wir auf großer Ebene, genauso wie eben eine Führungskraft gefragt ist, das auf der individuellen und lokalen Ebene, je nachdem, in welchem Bereich sie sind, für sie selber auch zu tun.
Jetzt muss ich, glaube ich, leider schon zu unserer Abschlussfrage weiterleiten. Und ich sage leider, weil ich glaube, wir könnten noch einige Fragen stellen. Und irgendwie verfliegt die Zeit. Aber mit Blick auf die Uhr ist es jetzt schon so weit, dass wir dir die letzte Frage stellen. Und das wird eine kleine Herausforderung. Da muss man jetzt nämlich ein bisschen streng sein. Es sollten nur als Antwort 2 bis 3 Sätze am Ende werden. Und die Frage soll nochmal so ein bisschen alles zusammenfassen, was wir besprochen haben. Und sie lautet: Effizienz und wirksames Lernen, wie geht das zusammen?
Am besten geht das zusammen, wenn ich alle Beteiligten an dem Prozess in die Notwendigkeit, das Verständnis der Notwendigkeit bringe und die begleitenden Prozesse eben einfach gestalte. So simpel und einfach wie irgendwie möglich, um möglichst wenig Reibungsverluste zu haben und damit eben die Effizienz möglichst hoch zu haben.
Super,
das hat ja wunderbar geklappt. Und wie das einfach aussehen kann, die Hacks haben wir ja vorhin gehört. Insofern vielen Dank für die Zusammenfassung, vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank und ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag.
Gleichfalls. Ich finde es spannend, dass man wieder mal sieht, welche Schlüsselrolle Führungskräfte haben, weil sie eben schon darüber entscheiden, inwiefern sie den Blick auf diesen Lernfortschritt richten, wie sie das beobachten. Und was ich auch sehr wichtig fand, was Sebastian gesagt hat, dass sie immer wissen, mit welchem Ziel baue ich eine Entwicklungsmaßnahme, ein Programm, eine Weiterbildungsmöglichkeit ein und inwiefern möchte ich sie dann eben auch am Ende beobachten, ob sie auch Resultate im Alltag, im Berufsalltag zeigt.
Ja, und neben der Schlüsselrolle der Führungskräfte ist aber auch, finde ich, nochmal ganz deutlich geworden, dass es eben L&D ist, die das Ganze anstoßen müssen, die Führungskräfte eben dabei auch unterstützen müssen und das eben so vermitteln müssen, dass sie sich mit ihren Mitarbeitenden austauschen, eben darüber sprechen, was derjenige gelernt hat und wie man das jetzt auch im Berufsalltag anwenden kann. Also die setzen weiterhin die Leitplanken, also ihr, liebe Zuhörenden. Genau, und es braucht eben jemanden, der da den Rahmen steckt und jemanden, der es dann auch ausfüllen kann. Und damit kommen wir schon zu unserer Checkout-Frage, oder?
Checkout.
Die da lautet, was hast du zuletzt kontrolliert?
Tja, mir fallen irgendwie nur Dinge ein, die ich eben gerade nicht kontrolliere. Zum Beispiel die Hausaufgaben meines Sohnes, der macht die so selbstständig, dass ich da nicht, gar nicht hinterher sein muss.
Das ist ja sehr schön. Eben.
Was ich kontrolliere, aber jetzt gemerkt habe, dass es auch wunderbar ist, wenn es Leute gibt, die das noch viel lieber machen, ist zum Beispiel in unserer Zeitschrift am Ende die sogenannte Plotfreigabe. Da wird einmal kurz zur Erläuterung das Gesamt-PDF des Magazins erstellt und man geht dann nochmal drüber. Und unsere neue Chefin vom Dienst, Melanie Rössler, macht das wunderbar, dass sie dann noch nach den allerletzten Fehlern schaut. Also auch da kontrolliere ich weniger sozusagen. Brauche ich jetzt trotzdem noch ein Beispiel, was ich kontrolliere?
Ist natürlich jetzt schon ein bisschen schwach, immer die Gegenfrage zu beantworten, aber ich finde, es geht auch schon mal in Ordnung.
Geht durch? Ja. Hast du denn eine bessere Antwort?
Weiß ich nicht so genau. Also ich habe halt immer auf Dienstreisen so ein paar Notfallmedikamente dabei, Magen-Darm, Schmerztabletten. Und das mache ich tatsächlich dann immer. Da habe ich immer nur so eine Palette, nicht immer die ganze Packung, halt in so einer kleinen Tasche. Und da gucke ich so in bestimmten Abständen mal drauf, ob die noch gut sind. weil ich sie toi 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 selten brauche. Deswegen sind sie dann eine Weile da drin. Und ich glaube, das habe ich nämlich neulich mal wieder gemacht. Und da denke ich immer, ist Kontrolle wirklich wichtig.
Ja, da fällt mir auch ein, was ich zuletzt kontrolliert habe. Apropos Reisen, nämlich den Bahnfahrplan mehrfach, nachdem ich eine halbe Stunde im Zug saß und er einfach nicht losfuhr. Aber gut.
Ja, also es gibt, glaube ich, schon noch ein paar Dinge, die man einfach klar kontrollieren muss und wo das dann aber auch sehr, sehr sinnvolle Konsequenzen hat, wenn man drauf schaut. Aber jetzt hoffen wir, ihr habt eine ganz kontrollfreie Woche und es läuft einfach. Und dann habe ich noch einen wichtigen Hinweis, denn unsere nächste Folge hört ihr schon in der kommenden Woche am 2. Dezember. Wir waren nämlich beim Upskill Summit in Heilbronn und haben dort einen Podcast aufgenommen mit 5 Gästen. Das war auch für uns etwas Neues.
Genau, und wer es trotzdem nicht so lange aushält bis zur nächsten Folge, kann natürlich immer vorbeischauen bei neues-lernen.org, wo es unsere aktuellen News gibt, auf unserem LinkedIn-Kanal und ganz wichtig auch noch,
auch
am Freitag
richtig, ja,
erscheint unsere neue Printausgabe Neues Lernen.
Insofern bis dahin, eine
macht's
gute
gut.
Woche euch. Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.